die beste Kultur zu lernen, glaube ich, sind immer die USA, weil ich glaube, im Bereich Marketing und im Bereich Brandmanagement sind die wirklich führend, weil die ganz einfach verstehen, ja, man sagt immer, man muss in der Lage sein, einen Kühlschrank an Eskimos zu verkaufen.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Hannover. Und wir haben Sommerferien zu Ende. Sommerferien ist vorbei, zumindest in Niedersachsen. Heute ist der erste Schultag und Sommerpause auch für China Webinar. Heute die erste Veranstaltung nach einmonatigem Pause. Und wir haben heute ein interessantes Thema. Willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Wir sprechen heute über ein interessantes Thema, nämlich Social Media in China, ein möglicher unterschätzter Erfolgsfaktor für deutsche KMU. Und wir bei China Webinar sprechen Monat für Monat immer über managementrelevanten Themen für den deutschen Unternehmer, für die deutsche KMU und immer aktuell, praktisch und gut gelaunt. Schön, dass wir uns wiedersehen und dass ihr dabei seid. Und ich habe heute zur Unterstützung vier weitere Experten mit eingeladen, die ich jetzt auch einzeln vorstellen werde. Zuerst möchte ich als ersten Gast den Axel Kruse vorstellen. Und Axel ist Business Consultant. Er spezialisiert in Markenmanagement und hilft ausländischen Marken in China zu etablieren. Vor seiner Beraterkarriere war er als Top-Manager für deutsche Marken und Unternehmen, zum Beispiel tätig Adidas, C&A und auch Metro. Und gerade durch die Erfahrungen bei diesen Unternehmen kann er natürlich sehr viel Know-how gewinnen, weil diese Marken haben sich intensivstenweise mit chinesischem Markt beschäftigt. Und wir freuen uns sehr, dass Axel heute bei uns ist.
Vielen Dank.
Mein nächster Gast ist Jochen Zhu Schleiß. Jochen und Axel haben was gemeinsam und beide waren Gast bei mir als Interviewgast für China Hotpot, mein Podcast-Programm. Jochen ist nicht nur im Interview unglaublich offen, das ist aber auch sowas wie seine Markenzeichen. Und er ist sehr aktiv als Person und auch in Social Media Kanäle ist er nicht zu übersehen. Und um nicht zu übertreiben, morgens wache ich auf mit einem Post von Jochen und abends habe ich ein Video, bevor ich von ihm, bevor ich ins Bett gehe. Also das ist schon unglaublich. Nun hat er seine Leidenschaft in Social Media Kanäle auch zu seiner neuen Firma gebracht und wir sind sehr gespannt auf seinen Bericht.
Vielen Dank.
Ich freue mich besonders auch, dass heute Christine bei uns ist. Und Christine ist sehr bekannt in Shanghai, China oder mittlerweile in Südostasien, weil sie ist sehr fleißig in Events zu organisieren, in Market Development. Seit jüngst ist sie tätig bei MPS Arconic. Und wir freuen uns, dass Christine heute bei uns ist und über ihre Erfahrung zu sprechen, wie Market Development in Asien, in China insbesondere funktionieren und warum asiatische und chinesische Kunden andere Gewohnheiten haben als die westliche Teilnehmer von Event oder Kunden in Informationsempfang. Danke, Christine, dass du heute Zeit hast.
Danke, Shalom.
Mein letzter Gast und auch ein guter Freund von mir ist Zhen Cao. Wenn Cao Zhen nach chinesischer Art, Leseart, als Geschäftsführer genauso professionell arbeitet, wie er seine Interviews moderiert in seinem Video-Channel, kann sein Unternehmen Lehne und Bauer wirklich glücklich schätzen, dass er einen Top-Mann an Bord hat. Und ich war auch glücklicherweise als Interviewgast bei ihm in dem CEO-Talk, sozusagen eine Interviewserie, in dem Video-Channel von Lennon Bauer, was er ja selber auch verantwortlich ist, um über bestimmte Themen, gesellschaftliche, wirtschaftliche Themen zu sprechen in chinesischem Markt. Dieser Video-Channel ist sehr viral geworden. Ich freue mich sehr, dass Cao Zhen heute bei uns ist, um über seine Erfahrung, die er mit dieser Video-Channel gesammelt hat, zu sprechen und insbesondere darüber, was für Auswirkungen hat auf sein Geschäft. Und erstmal vielen Dank und wir starten gleich mit der ersten Frage.
Ja, danke.
So, meine erste Frage geht an Axel. Ich denke, Axel, wir wissen, dass Made in Germany war die Vergangenheit, Lokalisierung ist jetzt angesagt und das heißt, Produkte aus Deutschland muss auch in China nicht nur produziert, aber auch designt werden. Und eine Frage an dich ist bezüglich Marke. Wie können eigentlich deutsche Unternehmen den Markenwert effektiv an den chinesischen Konsumenten oder an chinesische Kunden kommunizieren, ohne dass man in den Preiskampf zu geraten?
Ich denke mal, es ist wichtig für deutsche Unternehmen zu verstehen, was benötigt der Kunde. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin ja im Sommer auch in Deutschland zu Besuch bei meinen Eltern und ich habe da, tut mir leid, das zu sagen, so ein bisschen eine VW-Werbung gesehen und da geht es dann wieder um Leichtmetallfelgen und eine Innenbeleuchtung und dies und das und jenes. Das sind keine Werte, die Kunden mehr animieren, eine Ware zu kaufen, weil ich glaube, viele deutsche Unternehmen fokussieren sich zu sehr auf Dinge, die eigentlich schon Standard im Markt sind und vergessen eigentlich zwei Sachen. Wofür steht ihre Marke? Und auf der anderen Seite, was mag der Kunde? Was will der Kunde haben? Was sind die Erwartungen des Kunden versus der Marke? Ja, also ich sage mal, ich muss mir kein VW kaufen für eine Innenbeleuchtung oder Leichtmetallfelgen. Ja, aber ich möchte mir vielleicht einen VW kaufen, weil der preisgünstig ist, weil der eine tolle Ausstattung hat und weil der einfach den meisten Value for Money bietet. Ja, weil dafür steht der Volkswagen im ursprünglichen Sinne. Das wäre zum Beispiel eine Markenbotschaft, die man versuchen sollte, in das Produkt oder auch in den Service zu transferieren. Und ich glaube, daran scheitern viele Unternehmen. Hier in Deutschland spricht man jetzt natürlich auch sehr, sehr viel über deutsche Arroganz oder Ignoranz. Das ist vielleicht etwas zu selbstkritisch, weil so ein Zyklus auf und ab, das ist ganz normal. Ja, also wir werden auch sehen, dass chinesische Marken auch nach einer riesen Erfolgsstory Probleme bekommen werden, sich international zu behaupten. Genauso wie es vorher amerikanische Marken hatten oder japanische Marken oder deutsche Marken jetzt haben. Also das ist ein normaler Zyklus. Aber ich glaube, man vergisst immer seine eigene Marken-DNA richtig an die Zielgruppe zu transferieren. Und da spielt natürlich eine Rolle, wer ist mein Kunde? Wo tickt mein Kunde? In was für sozialen Medien ist mein Kunde engagiert? In was für Online- und Offline-Channels ist mein Kunde engagiert? Und wie erreiche ich diesen Kunden? Ja, anstatt eben zu versuchen, jeden abzugrasen, glaube ich, sollte eine Marke immer versuchen, sich auf die Zielgruppe, die richtig zu identifizieren und auch das Angebot, sprich Produkt oder Service, auf die Zielgruppe abzustimmen.
Ja, danke dir für die Antwort. Wir haben heute viele Teilnehmer. Manche sind wahrscheinlich auch Verantwortliche von deutschen kleinen mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch für chinesischen Markt. Und um freundlich zu bleiben und nicht nahe zu treten, ich denke, deutsche Unternehmen sind nicht bekannt für Markenkommunikation und ist nicht unbedingt die Stärke, wenn man in der globalen Umfeld das anguckt. Aber trotzdem, man macht ja einige Markenkommunikation. Frage an Jochen hier ist, du bist jetzt bei Stabius neu als Geschäftsführer für China dabei. Und welche Elemente der globalen Kommunikationsstrategie lassen sich eins zu eins auf China, auf chinesischen Markt übertragen? Und wo musst du eine radikale Lokalisierung machen oder hattest du schon gemacht?
Also, ich muss auch die Worte von Axel natürlich mal aufgreifen, Made in Germany, beziehungsweise auch die Markenpräsenz und das Verständnis hier für China. Gut, Stabi ist natürlich als Hersteller von Nicht-Standard-Fastern, also Befestigungsmittel, nicht in einem Branding oder in einem Markensegment unterzubringen. Was aber die Marke ausmacht und die globale strategische Ausrichtung ist, dass es das Qualitätsbewusstsein. In dem Fall, wir sind eine Schweizer Firma, Made in Swiss, und das kennen wir natürlich auch von anderen Produkten, von der Pharma, beziehungsweise natürlich auch von Uhrenherstellern in der Schweiz. Was ich adoptieren muss von der globalen strategischen Ausrichtung im Unternehmen ist am Ende des Tages alles, weil es kein Marketing, kein strategisches globales Marketing in Stabio gibt. Stabio ist ein alteingesessenes Schweizer Unternehmen, die natürlich die Vermarktung sehr viel über ihren Außendienst machen und kaum was in die Werbung geben. Dementsprechend wird auch das ganze Social Media, was wir hier in China natürlich ganz anders betreiben, in Europa kaum vermarktet. Also dementsprechend ist natürlich ich sag mal, die Übertragung beziehungsweise die Lokalisierung auf dem chinesischen Markt ist was anderes. Wo wir ganz stark hier drauf zielen, hier in China, ist natürlich ganz klar die Qualität und die nicht standardisierten Produkte und natürlich eine pünktliche und eine ordentliche Lieferung. Und das ist natürlich mein Thema in den letzten Monaten, seit ich seit 6 Monaten bei Stabio bin, dass wir uns erstmal bekannt machen hier in China. Denn das ist tatsächlich das große Problem, dass uns in China kaum einer kennt. In Europa beliefern wir zu nahezu alle Hersteller im Automobilsegment, auch im New Energy Bereich und seit neuestem auch die Aerospace, wo wir eine Zulassung in der Schweiz mittlerweile bekommen haben. Also die Adoption hier nach China aus der globalen Strategie muss komplett neu überdacht werden, weil es keine globale Strategie gibt. Das ist mal so im Groben. In China muss man sehr viele neue Sachen entwickeln und auch sich auf den Markt einstellen. Das kann man
Ja.
wenig und das haben ja auch viele europäische Firmen versucht, die europäische Strategie nach China zu bringen und es eins zu eins hier zu platzieren. Das wird so nicht funktionieren. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, glücklicherweise haben wir heute auch ein anderes Unternehmen, der Vertreter Cao Zhen bei uns, Geschäftsführer von Lenn & Bauer. Ihr seid auch ein traditionelles Unternehmen, KMU. Welche, sagen wir mal, Marketinginstrumente, auch klassischer Art wie Messe und Printing oder sonst irgendwas, funktionieren für dich in China weiterhin? Und um Marke Lenn & Bauer bekannter zu machen? Und welche sind dann sozusagen für chinesischen Markt eigentlich obsolet?
Ja, ich könnte auch meine eigene Erfahrung mal sagen. Im 2023 haben wir 5 Messe als Aussteller teilgenommen. Und 2 sind unsere Standard-Industriemesse und 3 sind die neue Applikationsmesse. Und wir haben auch, ich und auch meine Kollege haben insgesamt über 30 Messen in China dann besucht, um neue Märkte dann zu finden, um neue Kunden zu identifizieren, um neue Applikationen dann auszuprobieren. Aber ehrlich zu sagen, es bringt nur bei den Stammindustrie was, weil wir dort schon eine gewisse Bekanntmachung haben und auch die Stammkunden sind auch sonst von uns weiterhin sehr, sehr treu. Aber für neue Messe, Wir müssen auch leider feststellen, dass wir sind wirklich eine Nobody, obwohl wir schon seit 60 Jahren auf dem Markt sind. Ob wir auch wir sehr tolle Stand in der kurzen Zeit oder für den kurzen Zeit ausgegeben haben. Aber nach der Messe ist auch wirklich null. Und erst hat einfach mal manchmal bei mir auch der Eindruck, auch bei dem Kollegen, auch bei unserem Headquarter, du hast einfach mal das Geld aus dem Fenster ausgeschmissen, mehr oder weniger.
Ja, ja, ja. Vielen Dank für deine Erfahrung. Und ich denke, einige Unternehmen können auch bestätigen, dass nicht nur in China, sondern weltweit haben Messe ihre Rolle auch verändert. Man muss zusätzliche Instrumente nutzen, um das Unternehmen bekannt zu machen. In diesem Zusammenhang möchte ich dir nochmal zurück auf Axel nochmal eine Frage stellen. Du bist ja quasi der Berater unter der Experten hier. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen für uns ein bisschen sortieren. Zum einen, wir haben den Marketingbedarf. Zum anderen haben wir von der Strategieseite her den Lokalisierungsbedarf für den chinesischen Markt, um den chinesischen Kunden zu erschließen. Viele haben ja immer noch zu wenig China-Geschäft in China. Und dann reden wir über Markenwert und Markenkommunikation. Wie ist das eigentlich zu verstehen, wenn ich jetzt als Unternehmer bin oder als Geschäftsführer, wie kann ich diese ganze Begrifflichkeit zueinander sortieren und um meine Managementfokussierung oder Kompetenz in Markenaufbau und am Ende Markenaufbau über Kommunikationskanäle in Social Media zu setzen, da zu investieren, um zu verstehen. Da muss ich auch auf jeden Fall deine Hilfe bitten, uns als in der Runde zu erklären, wie du das siehst.
Ja, ich denke mal, die beste Kultur, ja, darauf wird ja Christine nachher nochmal eingehen, aber die beste Kultur zu lernen, glaube ich, sind immer die USA, weil ich glaube, im Bereich Marketing und im Bereich Brandmanagement sind die wirklich führend, weil die ganz einfach verstehen, ja, man sagt immer, man muss in der Lage sein, einen Kühlschrank an Eskimos zu verkaufen. Ja. Das heißt, wir haben natürlich einen Markt, der weitgehend gesättigt ist. Ja. Es ist ja nicht mal so, dass in China zum Beispiel wie vor 20 Jahren, dass ein Riesenbedarf im Konsumgütermarkt oder auch im B2B-Geschäft besteht, neue Produkte zu kaufen. Aus zwei Sachen, das entsteht natürlich aus zwei Sachen. Auf der einen Seite gibt es natürlich global mehr und mehr Schwierigkeiten. Das heißt, der chinesische Export ist nicht so einfach, wie er vorher war. Das heißt, der chinesische Konsumgütermarkt ist nicht so einfach, wie er vorher war, weil viele Leute sparen ihr Geld natürlich. Sie haben sich mit Wohnungen überschuldet oder wie auch immer. Wir haben eine Deflation in China. Ja. Und es gibt eigentlich im Moment wenig Bedarf an internationalen Produkten im chinesischen Markt verglichen mit vor 10 oder 20 Jahren. Ja, man muss natürlich immer in Relation setzen. Und auf der anderen Seite, das hat mir der Besuch hier in Europa bestätigt, weil ich habe auch Firmen getroffen in der Schweiz zum Beispiel, auch in Italien und auch hier in Deutschland. China ist weit weg. Ja, also man weiß zwar, okay, da ist China und man möchte irgendwie was machen, aber China ist auch irgendwo weit weg und man beschäftigt sich nicht richtig mit der Kultur. Und der Punkt ist ganz einfach, in so einem Umfeld muss man ganz einfach verstehen, dass man anstatt die Research und Development einfach auf das Produkt oder auf den Service zu fokussieren, sollte Research und Development auch Marketing mit einschließen. Ja. Wie bin ich denn in der Lage, in so einem Markt mein Produkt besser zu verkaufen, anstatt einfach nur über das Produkt? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich sag mal so, ein gutes Produkt bieten mittlerweile sehr, sehr viele chinesische Unternehmen an. Teilweise sind da natürlich auch Kopien dabei oder Fälschungen, aber nicht nur. Ja, es gibt hier auch sehr viel Eigenentwicklung. Und der Punkt ist ganz einfach, wie kann ich denn meine Zielgruppe triggern, mein Produkt zu verkaufen? Wenn ich jetzt im B2C-Geschäft unterwegs bin, sind das natürlich diese Social-Media-Kanäle. Wenn ich im B2B-Geschäft unterwegs bin, muss ich natürlich auch verstehen, wer ist denn eigentlich der Entscheidungsträger in dem Unternehmen, in dem Zielunternehmen, der mein Produkt kauft. Es gibt zum Beispiel einige erfolgreiche Unternehmen, die haben zum Beispiel ein Secretary Network aufgebaut. Das heißt, die fokussieren sich gar nicht auf die Geschäftsführer der Unternehmen, sondern die fokussieren sich auf die Sekretärin oder auf den Büromitteleinkauf der Sekretär, der in dieser Firmen, haben mit denen ein sehr gutes Netzwerk und sprechen die eben immer relevant an. Wir haben dies, wir haben das, wir haben auch mal ein kleines Geschenk, wir haben auch mal einen kleinen Gutschein, ja, wir haben auch mal Sonderaktionen, um eben dadurch Einkauf zu erzielen. Also ich glaube, das Problem, was deutsche Firmen immer haben, ist, man versteift sich zu sehr auf sein Produkt. Man glaubt auch immer, okay, es gibt uns doch schon seit 60 Jahren oder seit 200 Jahren und wie auch immer. Aber China ist natürlich ein Land, das sich vor 20 Jahren, zu 25 Jahren komplett neu entwickelt hat. Und dadurch gibt es keine Brand History. Hier versteht niemand, dass ein Haribo zum Beispiel ja, irgendwie in Ende der 40er in Bonn von einem Hans Riegel entwickelt wurde. Und das interessiert ja auch gar keinen. Ja. Sondern es geht darum, das ist ein Produkt, eine Süßigkeit und die hat die und die Eigenschaften und die hat den und den Geschmack. Aber was gibt es denn da noch dazu? Ja, ist das jetzt ein gesundes Produkt? Gibt es da Vitamine dabei? Ist das schädlich für Kinder? Ist das gut für Kinder? Ja, also diesen Mehrwert an seinem Produkt und an seinen Dienstleistungen, den muss man immer wieder hervorheben. Und ich glaube, das ist genau das, wo viele deutsche Firmen scheitern und wo viele amerikanische Unternehmen zum Beispiel sehr erfolgreich sind. Wenn ich mal sehe, jetzt kann man natürlich gucken, es haben natürlich viele Autofirmen probiert, auch in das Marketing reinzugehen über Cross-Branding. Sprich, die machen dann Sachen wie zum Beispiel ihre Produkte auch im Apparel-Bereich anzubieten oder in anderen Bereichen. Aber macht man das so erfolgreich wie die Amerikaner? Mal ein Beispiel. Jeep. Der Jeep Wrangler. Jeep hat zum Beispiel eine komplette Bekleidungsmarke dahinter. Ja? Jeep hat viele andere Gadgets dahinter. Das heißt, selbst wenn ich kein Jeep-Fahrer bin und jetzt ein Jeep nicht auf der Straße sehe, kann ich in China zumindest jeden Tag mindestens 10-mal jemanden sehen, der mit einem Jeep-T-Shirt oder mit einer Jeep-Mütze oder mit einem Jeep-Polo, wie auch immer, durch die Gegend läuft. Und das glaube ich, da gibt es auch extrem viel Potenzial für deutsche Firmen, das auch zu machen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben doch BMW und dies und das und jedes Jahr haben wir. Und BMW probiert das ja auch, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß und mit dem Erfolg wie die amerikanischen Marken zum Beispiel.
Verstehe. Also vielen Dank. Ich denke mal, das lohnt sich immer wieder bei China-Webinar dabei zu sein. Gerade eben haben wir auch schon viele Insights bekommen von Axel, dieser Secretary-Marketing-Channel. Das ist ja super interessant. Vielleicht auch eine Idee für einige teilnehmende Manager hier. Was aber deutlich rüberkommt, ist, da gibt es deutliche Nachholbedarf als deutsche KMU in einem neuen Markt wie China, auch großer Markt in China, ist man trotz Marken-History eigentlich Nobody, mit dem Wort von Cao Zhen. Genau. Und man muss eigentlich die Personen finden, um dann meine Message auch rüberzubringen. Am Ende ist doch ein People's Business. Wenn man über People's Business spricht, dann muss man ja Christine mit involvieren. Du bist ja so weit, so groß in Veranstaltungen organisieren in China. Und du kannst uns sicherlich erzählen, wie Networking und Market Development in China anders funktioniert. Worauf muss man eigentlich in China besonders aufpassen?
Ja, erstmal vielen Dank, Xiaolong. Also jetzt haben wir das so global gehört. Ich versuche jetzt so ein paar Tipps praktische zu geben. Wenn ich jetzt von Chinesen und Westlern spreche, dann ist das mein Erfahrungsschatz und da gibt es immer wieder Ausnahmen links und rechts und wie gesagt, da soll sich jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlen. Das ist einfach das, was ich in den Jahren hier gelernt habe. Ich gehe jetzt mal gezielt auf das Networking-Event. Hier beziehe ich mich jetzt auch nur auf die Führungskräfte. Für das mittlere Management und um die eigentlich auf Events zu locken, das ist sehr schwierig. Wenn das jetzt nicht konkret in deren Arbeitsvertrag steht, ist es ganz schwierig, das mittlere Management, also Admin, zu Events zu bringen. Immer unbedingt während der Arbeitszeit und dann immer mit irgendwas verbunden, wie zum Beispiel Wellness für HR. Das kommt immer gut an, also das ist schwierig. Ich beziehe mich jetzt aber auf Führungskräfte, weil ich glaube, das sind unsere Zielgruppen hier und auch unsere Zuschauer. Also, Es ist das Wichtigste für Westler und Chinesen, einen Rahmen zu schaffen, für den sie sich interessieren. Und das ist immer das Gleiche, interessante Leute hinzubringen. Das ist, finde ich, immer das Allerwichtigste. Und das gilt für beide. Was ist die Motivation? Warum gehe ich als GM? Ich habe alle Hände voll zu tun. Jetzt um 4 Uhr fahre ich mit dem Zug nach Kunshan. Warum? Und das ist sowohl für Chinesen als auch Westler. Ich möchte Gleichgesinnte treffen. Die können meine Kooperationspartner sein. Ich kann mich austauschen und im besten Fall vielleicht auch noch einen neuen Kunden treffen. Dann kommt der Unterschied ein bisschen bei den Network-Events. Und das ist noch die zweite Motivation. Da ist es bei Westlern halt schon so, dass die auch davon getrieben werden, ist das ein interessantes Event, ist das eine interessante Location? Ist da vielleicht noch ein Networking-Teil mit? Kriege ich da auch noch was Gutes zu essen? Und Alkohol ist halt einfach auch in der westlichen Kultur wichtig. Es ist ein Treiber, denn auch hier geht es darum, ich kann mich aber auch in einer, also Grillabendatmosphäre mit C-Leveln auch gemütlich austauschen. Also es geht jetzt nicht darum, dass die da hinkommen, um sonst ein Bier zu trinken, sondern dieser Rahmen lässt sie sich auch wohlfühlen. Es bietet Gesprächsstoff, man hat sich was zu erzählen. Dahingehend würde ich sagen, ist das bei der chinesischen Zielgruppe anders. Viele fahren hier Auto. Das machen wir Ausländer hier gar nicht. Das heißt, die trinken schon mal nichts, weil die abends nach Hause fahren. Und die möchten gerne pünktlich zu Hause sein. Das heißt, auf chinesische Zielgruppe ausgerichtete Events gerne um 6 Uhr aufhören. Wogegen für ausländische kann man das auch schon mal bis in den Abend ziehen. Dann geht es bei chinesischen Events, bei hochrangigen auch viel darum, die hochrangigen Personen ins Rampenlicht zu stellen. Also, das heißt, die ersten zwei Reihen, da sitzen die wichtigen Leute, die haben andere Stühle. Das ist für Westler eher befremdlich, muss nicht sein. Aber wenn sie also Networking-Events für hochrangige chinesische Zielgruppen ausrichten, dann sollte sich schon alles darum drehen, dass die wichtigen Leute auch ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt werden. Ja. Und ich glaube, ich schaue mal. Ja?
Nee, alles ja, gut. Ich denke, so. das war keine beabsichtigte Frage. Hast du noch einen Punkt, Christine?
Nein, also eigentlich, ich habe noch viele Punkte dazu. Aber ich denke, das ist so der größte kulturelle Unterschied. Und als Letztes will ich noch beifügen, das Thema. Ich habe oft gefragt, was wollt ihr eigentlich hören als Thema? Also immer Legal, Tax oder was ist es? Da würde ich sagen, das ist nicht so vordergründig. Denn die Entscheidungstrainer, die kommen, das sind nicht die, die hinterher das Accounting machen. Das heißt, die wollen ein Thema haben, was halbwegs interessant ist, good to know. Aber man muss sich jetzt auch nicht überwerfen vom Content. Also, aber das ist halt auch meine Erfahrung.
Ja, danke. Und wir haben auch schon eine Meldung im Chat. Hier möchte ich gerne die Chance für alle anbieten. Wenn ihr direkt mit einem der Experten in Verbindung setzen könnt, könnt ihr gerne tun im Chat. Noch lieber würde ich mir wünschen, wenn Sie oder wenn ihr noch Fragen habt in die Runde, könnt ihr gerne auch in die Chat schreiben. Wir werden dann die Frage entweder an eine oder an einige Experten richten, so dass wir auch ihre Punkte auch behandeln können. Das ist unser Wunsch. Und nachdem wir jetzt über die global-galaktische Anforderung bezüglich Markenkommunikation und der Bedarf von Unternehmen, deutschen KMU in China bekannter zu werden, gesprochen haben und auch über ein paar praktische Tipps schon gesprochen haben, werden wir in der zweiten Schritt fokussiert auf das Social-Media-Thema kommen. Und vorher haben wir noch ein kleines Inhaltsblock.
Hallo allerseits, vielen Dank an China-Team für die Möglichkeit, dieses Jahr als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer, seit über 20 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
Ja, wir sind zurück in unserer Runde. Die nächste Frage würde ich gerne an Jochen stellen. Jochen, du bist seit 2025 bei der Firma Stabius und du hast ja gleich losgelegt, keine Pause eingelegt sozusagen und schon sehr aktiv in Social Media. Welche Lessons learned könnt ihr aus den ersten Monaten ziehen und welche Erfolg habt ihr schon aus den letzten 3-4 Monaten erzielt?
Ja, wie du schon sagtest, Stabius, Schweizer Unternehmen, wir sind natürlich sehr stark im B2B. Das heißt, wir stellen vorwiegend Nichtstandardteile für die Automobilindustrie und die New Energy Industrie bis zu Kernkraftwerken her. Und man muss dann natürlich unterscheiden, in welche Social Media Kanäle man sich fokussiert, welche Produkte man hat und welche Kanäle man bespielen will, ob man eben ein B2B oder ein B2C-Kunde ist. Unsere Auswahl ist natürlich im B2B-Bereich mehr auf den Bereich zum Beispiel WeChat oder Weibo, weil das sind natürlich Teilnehmer, die oft mal auch in den mittleren oder höheren Management-Ebenen auch tätig sind, auch viele Einkäufe sind dort unterwegs, im Vergleich natürlich zu Douyin oder Redbook oder Red Channel. Das sind natürlich mehr, die im Shopping-Segment unterwegs sind, die Endkunden natürlich, die ihr Zeit auch vertreiben. Wir haben tatsächlich festgestellt, nachdem wir uns stark darauf konzentrieren, in WeChat und in Weibo unsere Aktivitäten zu legen, dass wir sehr, sehr hohe Views und auch viele Likes mittlerweile bekommen haben, weil eben ein großes Problem von Stabi war in der Vergangenheit, bevor ich an Bord gekommen bin, dass uns niemand kannte in China. Und es gibt eben viele Einkäufer, die natürlich von Zeit zu Zeit neue Lieferanten suchen. Und wenn die natürlich immer wieder unsere Postings von Stabio sehen und dann kommt irgendwann der Bedarf an Fasern auf, dann sagt man, Moment, ich habe da einen Post von Stabio gesehen, da werde ich mich mal drum kümmern. Deswegen ist es immer wichtig natürlich auch, A, die richtigen Kanäle zu bespielen und dann natürlich eine Häufigkeit zu hinterlegen und natürlich auch interessante Themen auszuwählen. Und da haben wir festgestellt, dass alles, was zum Beispiel mit dem Mensch als solches, wo also meine Mitarbeiter oder ich auch selbst vorkommen, dass wesentlich höhere Klicks ankommen und dadurch natürlich auch mehr Anfragen reinkommen. Und das würde ich jedem empfehlen, der sich hier in China auf das Thema Social Media und Vermarktung der eigenen Marke bzw. der Produkte festlegen will, dass er vorher eine ganz klare Zielgruppenanalyse macht. Welche Märkte und welche Kanäle bespiele ich und bin ich an B2B oder B2C-Kunden interessiert?
Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber hier bringe ich zu meiner nächsten Frage an Axel und du bist ja als sozusagen Fachexperte hier in der Runde. Wie kannst du jetzt das, was so praktisch von Jochen berichtet hat, so aus deiner Perspektive der Erfolg erklären und so ein bisschen auch die Formel von Social Media Marketing ein bisschen zu entschlüsseln für die meisten Teilnehmer hier in der Runde?
Ich glaube, und Jochen und ich, wir hatten das Gespräch ja schon mal. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder Post unbedingt erfolgreich ist. Ja? Ich glaube, manchmal denkt man auch zu viel drüber nach und will Sachen zu perfekt machen, dann wird man zu langsam. Ja, da muss vieles auch 3-4 Mal mit der Firma in Deutschland oder in Übersee allgemein abgestimmt werden und das muss alles an Brand sein und dies und das und jenes. Und das macht alles sehr kompliziert, sehr langsam und am Ende führt es auch dazu, dass es für die chinesische Zielgruppe, egal ob B2B oder B2C, auch teilweise unverständlich wird. Weil was on-brand ist in Deutschland, ist ja noch lange nicht on-brand in China. Ja, weil die Mentalität, die Denke ist ja ganz anders. Und da möchte ich jetzt mal Jochen mal als Beispiel nehmen. Ich glaube nicht, dass jeder Post von Jochen und der Jochen folgt, ja, er postet ja wirklich sehr, sehr viel, jetzt unbedingt erfolgreich ist. Ja. Ich glaube nicht, dass jeder Post jetzt unbedingt on brand ist. Aber was Jochen sehr, sehr gut zeigt, ist, dass es darum geht, einfach im Gespräch zu sein. Ja. Und wenn man im Gespräch ist, dann ist man auch relevant. Ja. Es geht jetzt nicht darum, jetzt perfekt immer alles zu machen, sondern es geht auch oftmals darum, sich als Geschäftsführer, glaube ich, weil das ist ja auch unsere Rolle und Christine hat es ja auch angesprochen mit Social Events und so weiter, es geht auch darum, als Geschäftsführer greifbar zu sein. Ja? Es geht auch darum, als Geschäftsführer relevant zu sein und auch Mensch zu sein. Ja? Und sich nicht hinterm Schreibtisch, in einem Büro, in einem Dienstwagen, der einen von der Villa zum Büro fährt und vom Büro zum Top-Restaurant und dann vom Top-Restaurant zum Büro und vom Büro wieder nach Hause fährt. Das sind keine relevanten GMs nicht mehr. Ja, es geht darum, dass das ganze Team inklusive GM da ist, präsent ist und auch ansprechbar ist. Und ich glaube, das ist was wir bei Jochen sehr, sehr gut sehen, dass er eben einfach als Mensch, als Person rüberkommt und er als Person dann über seine eigenen Posts auch seine Firma und seine Produkte auch wieder darstellen kann, worauf sein Team, sein chinesisches Team, auch raufspringen kann. Ja? Raufspringen meine ich nachvollziehen, drauf aufbauen und das weiterverfolgen kann. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr relevanter Punkt, der zu oft vergessen wird. Ja? Es gibt immer Diskussionen, ist der GM gut oder ist der GM schlecht und er hat auch mal dies gemacht und das gemacht und jenes gemacht. Und da rede ich jetzt nicht über Jochen, sondern da rede ich jetzt zum Beispiel über den Herrn Blume von VW. Ja, bevor der überhaupt mal loslegen kann, wird er schon wieder in sozialen Medien zerrissen und so weiter. Und das zeigt ganz einfach die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren von sozialen Medien. Und das, glaube ich, muss man als GM versuchen oder auch als Marke zu versuchen, selber zu steuern, anstatt dass man dort sozusagen übernommen wird und auch überfahren wird.
Wir haben jetzt über den starken Effekt in Social Media, auch der Erfolg von Jochen erzählt. Jetzt aus dem Publikum gab es eine Frage von Daniel Freiris. Ist wirklich genau exakt die Frage, habe ich auch in unserer Fragen-Guideline schon als Vorbereitung drin. Ist ja blindes Verständnis, Wahnsinn. Und was ist eigentlich aktuell die von der Instrument hier? Die Frage, glaube ich, ist an Christine besser gestellt. Das bessere Instrument für Marketing, für Business Development, für Brand Marketing. Ist es nach wie vor Events oder ist es jetzt schon Social Media mittlerweile oder ist sogar ein spezielles Thema, was Daniel Freges hier geschrieben hat, ist der Video Channel. Was ist deine Meinung, Christine?
Also erstmal würde ich allen zustimmen, was Jochen und Axel gesagt haben und auch hier kann ich sage, es kommt auf die Industrie an und man muss sich einfach hinsetzen und denken, wer ist meine Zielgruppe? So, also Text Recruitment, ich habe einen WeChat-Account, da gibt es, glaube ich, niemanden, ja, vor allen Dingen auf der Führungskraftebene, der sich denkt, super, nächste Woche kommt wieder der neue Recruitment-Newsletter, Text-Newsletter raus auf WeChat, den lese ich mir durch, da freue ich mich schon drauf. Ja, also es reicht nicht, dass man einfach nur einen Kanal hat, also jetzt zum Beispiel auf WeChat, dieses All-in-Ökosystem, sondern es geht darum, erreiche ich damit meine Zielgruppe auch. Und es ist gut, ein WeChat-Mini-Programm zu haben, aber verkaufe ich überhaupt Produkte? Das heißt, in welcher Industrie bewege ich mich? Dann habe ich jetzt einen Videokanal, aber ich bin ein Lastenkranunternehmen. Also gibt es jetzt einen KOL in China, der 2 Millionen Follower hat, ja, weil er Lastkräne schon bewirbt seit 2 Jahren? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, man muss halt immer gucken, in welcher habe ich ein Produkt, was ich schnell verkaufe, ist das Mode? Dann sind natürlich solche Kanäle super und auch KOLs. Wenn ich jetzt ein eher konservatives Unternehmen bin, dann würde ich auch, wie Axel und Jochen das machen, Menschen hinstellen. Das heißt, guten Content haben, wie zum Beispiel von Messen oder ein neues Produkt oder neue Teammitglieder vorstellen und Events machen und das dann bewerben. Also das denke ich, das ist für Social Media am besten geeignet und dann auch Coupons auf diesem Wege oder andere Sachen, First Touch, also das heißt, wer auf meinen Kanal folgt, der bekommt Sachen zuerst oder Einladungen zuerst. Oder was auch funktionieren kann, ist subtiles Marketing. Das heißt, also wie Daniel Frerich jetzt zum Beispiel sagt, Video. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass Jochen sich jetzt ein YouTube oder hier auf TikTok-Kanal erstellt und seine Produkte verkauft. Aber wenn Jochen jetzt zum Beispiel seine Industrie darstellt, was sind die neuen Trends in der und der Industrie und das subtil macht, ja, und dann zwischendurch sein Produkt da einblendet. Das kann funktionieren. Nicht jeder verkauft Tierfutter und kann einen Hundeblock machen. Ja, weil die meisten von uns sind ja konservative Industrien. Das heißt, wenn ein Automobilzulieferer einen TikTok-Channel hat, was sind die tollsten Autos jede Woche in China? Ja, das läuft. Aber das kostet. Das kostet Zeit und Ressourcen. Also ja. Messen auch, entschuldige, ja, Shialong, hast du vollkommen recht, machen und dann immer mit Satelliten-Events. Das heißt, nicht erwarten, dass auf die Messe der Entscheidungsträger zu deinem Stand kommt. Vorher gucken, was sind meine Zielgruppen, Einladung schicken abends zu einem Social-Event nach der Messe. Also beides zusammen.
Ja, wunderbar. Und schön, dass wir genau dazu auch eine Expertin haben, nämlich den Cao Jin. Vorhin, Christine, du hast gesagt, ob ein Kernunternehmen Sinn macht, einen Video-Channel zu machen. Jetzt haben wir einen Case, Cao Jin hat einen Video-Channel aufgemacht, es war kein Kernunternehmen, sondern ein Sensorproduktunternehmen. Cao Jin, was ist deine Idee gewesen? Wie bist du zu dieser Idee gekommen, einen Video-Channel aufzubauen? Welche Entwicklung hast du bis jetzt gemacht im Video-Channel, in der Gestaltung oder Inhalte, Gestaltung von deinem Video-Channel? Und was ist deine sozusagen weitere Idee, diese Video-Channel weiterzuentwickeln?
Ja, danke. Schau mal, ist es eigentlich, die Idee auf dem Thema Video-Channel kommt eigentlich von der eigenen Geschichte, weil im 2022, ich habe die Firma Leno Bauer in Ende 2021 dann teilgenommen und in 2022 hat es einen riesen Effekt gemacht, ist es das Thema, wir sind in den Sensorbereich und die Sensor leben von den Chips. Und in 2022 ist es ein Jahr, der sehr schwer die Chips zu bekommen. Und in der Tat, das haben wir auch einem großen chinesischen Kunden dann in China dafür verloren, weil wir nicht rechtzeitig oder nicht rechtzeitig und auch genügend beliefern können. Und deswegen auch war der Motivation in 23 sehr massiv an dem Thema Messe da anzugehen. Und leider habe ich auch gesagt, es ist leider ohne Erfolg. Und da habe ich mal gedacht, okay, was ist eigentlich jetzt los? Und habe ich mal festgestellt, jetzt ist es die Leute, die jetzt die Informationen zusammen, zumindest in China ist es so, dass man sehr wenig Nachrichten schauen, wenig Fernsehen schauen, weniger Texte lesen und auch weniger Webseite dann schauen. Und was die gucken, ist nur die Videos. Also deswegen ist es auch die Motivation von mir, in 24 Videos zu machen und in dem Videokanal dann hochzuladen. Und das ist eine Seite. Andere Seite ist es auch seit Jugendzeit bin ich einfach mal an dem Thema Video dann oder ein Movie oder Film dann sehr interessiert und hat immer wieder mal die Beziehung mit dem Video. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich auch am Ende dem Video als Format ausgesucht habe, das weiterzumachen. Aber mir ist auch bewusst, ich mache die Video-Channel, um den Corporate Branding zu machen. Das heißt, ich brauche schon einen professionellen Auftritt und ich brauche dadurch eine professionelle Branding. Und das ist ähnlich eigentlich bei der Messe, weil in der Messe gibt eine Firma eine eigene Abteilung von dem Marketing, aber trotzdem beauftragen eine externe Messeaufbaufirma, um den Stand besser aufzubauen. Und das ist auch der Grund, ich mache nicht nur selber die Video und ich habe auch mit einer sehr externe, sehr erfahrungsreiche Partner da zusammengearbeitet. und die eine professionelle Team da aufzubauen. Und mit die Videos, die ich letztes Jahr gemacht habe, ist schon mit Kameramann, Lichtermann und auch Schneider dann entstanden. Und letztes Jahr habe ich mal 40 Produkte unter Messervideo gemacht. Aber trotzdem habe ich mal sehr wenige Followers. Und ich habe auch ein bisschen dann nachgedacht und umgefragt, ja, wieso? Und dann die Rückmeldung ist auch sehr ehrlich. Und die Inhalte sind uninteressant. Das heißt, wenn ich ein Video über meine Produkte, über Sensoren erzähle, dann wissen die zwar, okay, ich mache Video, aber am Ende ist es, die Zuschauer interessieren das nicht. Und das heißt, ich habe damals zu sehr aus meiner eigenen Brille die Videos gemacht und auch die Gefühle oder die interessanten Punkte von den Zuschauern damit zu berücksichtigen. Aber ehrlich gesagt ist, wenn wir an unsere Lieblingsfilm dann immer zurückdenken und auch vielleicht wieder heute dann anschauen, ist eigentlich auch die Tatsache, dass die Zuschauer schauen deswegen die Videos an, weil die haben auch eine Gemeinheit mit dem Video und auch den Inhalten. Also sprich, muss ich mal die Inhalte nochmal neu gestalten. Und deswegen auch seit diesem Jahr habe ich zusätzlich eine Serie dann diese Executive Dialogue dann erstellt. Es ist auch ein Ergebnis von einer Zusammenarbeit auch mit dem externen Partner. Und in dem Produktionsteam habe ich auch dann die Regisseur und auch Content Editor dann hinzugeholt und auch den zweiten Kameramann. Und der Fokus war ist der CEO IP. Und ich denke, Shaolin hat auch dann live erlebt. Und ich habe auch deswegen dieses Thema dann ausgesucht, weil CEOs sind einerseits sehr geheimnisvoll, die sind weit weg von den eigenen Mitarbeitern und auch für normale Menschen noch weit weg. Aber dafür sind sie auch immer mehr interessant, ihre eigene Geschichte dann zu erfahren. Und eine andere Motivation für diese Serie ist, wie Axel auch dann gesagt hat, wir sind in einem Wert, das ist sehr fokussiert auf den Thema Preise. Und die Preise sind sehr dominant. Und auch ich habe wirklich Schwierigkeit gegenüber neuen Kunden. Bevor ich anfange, über meine Produkte, über meine Firma zu erzählen, und dann schauen sie, okay, ja, erstmal Name Lennart Bauer, ist das ein Europäer? Zweiter Punkt, dann kommen die sofort auf, Preis ist sehr hoch und sehr langsam. Und dann habe ich auch dann keine Chance mehr, über unsere Werte dann zu vermitteln. Und deswegen will ich auch diese Plattform dann schaffen, damit die CEOs über die Firma und über die Produkte zu präsentieren, aber auch dann ihre eigenartige und auch ihre eigene Wertschätzung zu überbringen. Und damit er diese Wertschätzung auch erzählt bekommen könnte. Und in der Tatsache ist es, innerhalb 6 Monate habe ich auch dann meine Follower dann verzehnfacht und auch dadurch neue Kunden in neue Applikationen gewinnen können.
Ja. Schön. Das sind ja viele Inhalte, interessante Sachen, die wir in den nächsten Kapitel auch intensivsten beschäftigen werden bezüglich Video als ein interessantes Channel und auch vieles geht um die Person CEO Talk oder CEO IP haben wir schon als Begrifflichkeit gehört. Wir machen eine 30 Sekunden kurze Break und dann gehen wir gleich weiter.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
den gleichen Prozedur wie vorher. Wir haben den erfolgreiche Story von Leonard Bauer und von Cao Zhen gehört. Frage an Axel hier wieder. Cao Zhen berichtet vom Video-Channel und er als Moderator und es geht auch um Geschichte von CEOs, die er interviewt. Warum ist diese Art und Weise von Kommunikation erfolgreich, um auch in subtiler Art und Weise Leonard Bauer zu kommunizieren?
Ja, ich glaube, wir als Deutsche, wir sehen das immer so ein bisschen komisch, weil eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, sind ja Deutsche Vorreiter im Bereich Social Marketing, Social Media.
Da bin ich aber gespannt.
Wenn man es mal wirklich genau nimmt, ist ja diese ganze KOL-Geschichte nichts anderes als eine Kopie vom deutschen oder vorher sogar vom amerikanischen TV-Shopping. Ja? Und wenn man da wirklich mal schaut, wer macht denn TV-Shopping hier in China und hier in Deutschland, Entschuldigung. Da gibt es ja einige Firmen, wo man dieses System, dass sich der Chef nach vorne stellt und seine Produkte anpreist und nicht nur den Preis anpreist, sondern auch das Sortiment anpreist und die Qualität anpreist und die Erfahrung, sprich wie lange es diese Marke und diese Produkte schon gibt, anpreist. Oder was sind jetzt wirklich die spezifischen Vorteile, wenn man das und das nutzt, anpreist. Da gibt es ja einige Beispiele. Da möchte ich mal einige Namen nennen, mit denen ich teilweise auch zusammenarbeite. Joachim Käser, dann den Markus Asam oder auch die Barbara Klein. Ja, das sind alles GMs oder Firmeneigentümer, die sich selber oder die ihren eigenen Namen auch zum Marketing-Tool gemacht haben. Also eigentlich sind wir als Deutsche ja gar nicht so weit hinterher. Ich glaube, das Problem ist ganz einfach, dass wir in China uns zu sehr darauf versteifen, immer noch diesen Anspruch zu haben, zu sagen, okay, wir haben die besseren Produkte und wir haben die besseren Services und wir machen das schon seit 100 Jahren so und das muss der chinesische Kunde jetzt erstmal kaufen. Zum Beispiel, als ich bei Metro, mit der Metro nach China kam, und das ist ja auch ziemlich bezeichnend, warum es Metro in China nicht mehr gibt, hat man gesagt, man muss den Markt entwickeln. Ja, das heißt, man muss nicht sich dem Markt anpassen, sondern man muss den Markt entwickeln, so dass er zum Unternehmen passt. Das ist natürlich eine komplett falsche
Strategie. Das klingt sehr
teuer. Genau. Das ist sehr, sehr teuer und auch eine komplett falsche Strategie. Und ich glaube, die Beispiele, die wir jetzt gerade gehört haben, das sind einfach Beispiele, wo sich der GM hinstellt und auch wirklich im Engagement-Prozess teilnimmt. Ja. Und Preis ist natürlich in einem Markt, der ein totales Überangebot hat, wie es nun mal leider in China ist, immer der ausschlaggebende Faktor. Und davon muss man den Kunden einfach wegbringen. Der erste Gedanke sollte nicht sein, was kostet das, sondern der erste Gedanke sollte sein, ich brauche das. Und wenn man seine Story darauf aufbaut, ja, sich persönlich als Mensch darstellt, sein Team vorstellt, auch Sachen sagt, so wie der Jochen zum Beispiel, okay, jetzt sind wir mal umgezogen von dem Büro und das Büro und jetzt haben wir mehr Platz und dadurch können wir eben noch besser uns auf unsere Kunden fokussieren und by the way, das ist hier unser Kundenteam, die nehmen eure Anrufe 24/7 entgegen. Das zeigt dem Kunden natürlich auch, dass es hier eine Wertschätzung gibt, dass es hier Service gibt, dass man ansprechbar ist, dass man erreichbar ist. Und das bringt einen natürlich davon weg, jetzt zu sagen, okay, mein erster Gedanke ist, die Ware muss billig sein. Nein, mein erster Gedanke ist, der Partner, mit dem ich zusammenarbeiten werde, ist verlässlich. Ja, wenn man das schon schafft, dann glaube ich, hat man schon sehr, sehr viel erreicht.
Ja, dann sind wir schon in den quasi in der wirklich detaillierte Bereiche, was Video-Channel, Video-Content angeht. Frage an Jochen, was ist deine Erfahrung, deine Posts, was funktioniert gut als Content, wo hast du am meisten Reichweite, was ist deine Erfahrung?
Ja, also interessant, was Axel natürlich jetzt gesagt hat und da will ich drauf aufspringen. Nachdem wir natürlich festgestellt haben, WeChat und Weibo, das sind so die Kanäle, die am meisten von unseren Kunden oder potenziellen Kunden im B2B-Segment angenommen werden, haben wir uns darauf fokussiert. Und es ist tatsächlich, was man feststellt, ist, A, wenn wir rein Produkt- bzw. produktionsmäßige Videos posten, also das heißt, wo der Mensch nicht interaktiv stattfindet, erreichen wir die wenigsten Klicks. Wenn ich meinen Mitarbeitern in der Produktion, im Büro Videos aufnehmen lasse und die Firma erklären, erreichen wir doch relativ guten Zuspruch. Aber interessanterweise, die Videos mit mir selbst aufgenommen und gepostet, haben wir relativ hohe Zusprüche. Warum wird es so sein? Ich glaube auch natürlich, wir als GMs und natürlich oftmals als Vertreter eines westlichen Unternehmens gibt dem Kunden eine gewisse Sicherheit an Zuverlässigkeit, an Qualität, an Vertrauen. Warum das so ist, weiß ich nicht, denn es gibt sehr gute, auch lokale Kollegen, die gute Jobs machen, aber die Zahlen sprechen für sich. Um die Zahlen mal zu benennen, wir sind seit 3 Monaten aktiv im Social Media in Stabio tätig und haben über die 3 Monate über 500.000 Klicks bekommen, was mich also selbst erstaunt. Und weit über die Hälfte davon, wenn meine eigene Person in den Videos auftaucht. Und da ist natürlich in der Transformierung oder in den Transport meiner Kommunikation ist für mich wichtig, der Mitarbeiter hier im Unternehmen, der, wie gesagt, die Interaktivität mit dem Kunden bringt, die Qualität, die wir liefern und auch natürlich zu zeigen, wo wir diese Qualität herstellen. Also da muss man wirklich sagen, für uns ist WeChat und Weibo und natürlich mit der Interaktion des Menschen und natürlich am idealsten mit meiner Person bringt den Erfolg. Und aus diesen 500.000 Klicks, die wir generiert haben in den letzten 6 Monaten, sind tatsächlich 30, klingt im Allgemeinen natürlich erstmal wenig, aber 30 sehr hohe potenzielle Geschäftsanbahnungen zustande zu kommen. Und ich glaube nicht, dass man heute auf einer Messe, die viel Geld kostet, so viel potenzielle Kunden erreichen kann. Und es sind tatsächlich in Geschäftsanbahnungen im Gange, die also mit RFQs, mit Angeboten auf dem Markt sind. Das hätten wir nie erreicht, wenn wir diesen Weg des Social Medias gegangen wären, weil uns kannte eben niemand. Und das ist auch eins, was im Headquarter angekommen ist und man heute schon im Headquarter angefragt hat, könnt ihr für uns Contents machen? Weil man einfach das nicht versteht in Europa, vor allem wenn man B2B-Segment tätig ist. Wir müssen die Qualität, was der Mensch liefert und was die Produktionsstätten liefert, transportieren ins Kundensegment rein. Und das ist sehr wichtig. Ja. Vor allem der Faktor Mensch ist entscheidend. Ja. Das, was ich festgestellt habe.
Jochen, du bist ja natürlich ein Talent. Das ist eine klare Motivation an die Geschäftsführer, Kollegen, die alle an die Schauspielerschule sich anzumelden. Aber wir haben hier nochmal einen anderen Fall. Cao Zun, du bist hier in deiner Talkshow quasi als Nebendarsteller, als Moderator. Und wie möchtest du deinen Videokanal mit deiner Erfahrung jetzt weiterentwickeln?
Also ich habe immer festgestellt, dass die Zuschauer interessieren sich nicht über die Werbung, sondern über die wahren Leute und die wahre Geschichte. Und deswegen, ich persönlich auch interessiere mich an dem Inhalt und an den Leuten und auch dann die ihre wahre Geschichte dann erzählen. Und deswegen auch indirekt habe ich auch mit der Unterstützung von den Partnern auch meine CEO-IP da aufgebaut in einer Passive Way. Und auch, aber natürlich auch bekomme ich alle Executive als Gast bei meiner Serie dann dabei zu sein und ihre eigene Geschichte dann zu erzählen und auch ihre eigene CEO-IP aufbauen möchte, dann können wir auch gerne mal austauschen. Und meine Strategie ist eindeutig, dass Nutzer die Budget von der Messe und in Form von Video-Channel, um eigene CEO-IP aufzubauen. Und das ist, will ich mal weiterfahren.
Und aber nutze nicht das Budget für Event, weil sonst sagt Christine nein, nein, nein.
Nein, es ist nur ein Teil. Sagen wir so, ist das Messe, werde ich mal nicht verzichten, ist klar. Aber ist, sagen wir so, nur eine Messe Budget, das reicht schon vielleicht ein halbes Jahr Video-Channel kosten. Und das ist locker, ja, hochwertiger, ja.
Ja, sehr schön. Da führt auch schon gleich zu Christine. Du siehst, wir haben einen starken Wettbewerb in der Bereich Kanal. Der Social Media ist auch sehr stark. Wie kann man in Zukunft Events und Social Media bestens zusammen verbinden? Ich bitte um eine kurze Antwort.
Also ich denke, dass wenn es um Offline-Events geht, dann diese Netzwerk-Events, die du auch machst, Xialong mit China-Team. Denn ich glaube, es ist auch vor allen Dingen in China geht es auch darum, sich gegenseitig kennenzulernen und es werden Aufträge vergeben, auch danach, wer hat mich mal unterstützt, wen kenne ich. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland speziell. Und ich denke, die perfekte Verbindung ist genau das, was wir heute alles gehört haben. Die Kanäle, Zielgruppen und industriegerecht nutzen, Menschen nach vorne stellen und auf den Messen halt auch zielgerichtet gucken, wer ist meine Zielgruppe und vorher, bevor ich komme, ja, schon mit den Leuten in Kontakt kommen und nicht stehen und erwarten, dass, ja, dass die Entscheidungsträger zu mir kommen.
Das ist ja fast ein gutes Schlusswort. Wir haben unsere Zeit erreicht, aber es geht nach wie vor immer weiter. Es ist ja das Geschäft endete nicht mit Marketing, sondern muss ja auch delivered werden. Und am 18. September, wir haben den nächsten Termin, geht es um Schlankstark strategisch. So passen Sie Ihr China-Geschäft an den Markt an. Ich bin Xiaolong Hu und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal uns wieder sehen können. Gleiche Zeit, gleiche Runde. Und bis dahin eine schöne Zeit.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.